DW Menschen und Märkte.
Handelskonflikt mit den USA. China verhandelt, droht und bereitet sich vor. EU und Afrika. Fluchtursachen durch Fair Trade bekämpfen. Die Zukunft des Transports liegt in der Luft. Die Schweiz präsentiert sich als Drohnenpionier. Und griechischer Wein soll auch im Norden beliebter werden. Das sind unsere Themen heute. Am Mikrofon begrüßt Sie Klaus Ulrich. Chinas Führung passt ein ausgewachsener Handelskrieg mit den USA überhaupt nicht in den Kram. Deswegen wird hinter den Kulissen weiter über eine Lösung verhandelt. Gleichzeitig bereitet sich die Staats- und Parteiführung aber mit mehreren Strategien auf das schlimmste Szenario vor. Die Zähigkeit Donald Trumps wurde in Peking ganz offensichtlich unterschätzt. Steffen Wurzel berichtet aus Shanghai.
Hinter den Kulissen verhandeln China und die USA weiter, um einen voll ausgewachsenen Handelskrieg doch noch zu verhindern. Alles ist möglich, sagt Zhang Haibing vom Shanghaier Institut für internationale Studien. Ich persönlich schließe nicht aus, dass letztlich doch noch ein Kompromiss gefunden wird, um einen Handelskrieg abzuwenden. Der Ball liege ganz klar im Feld von Donald Trump und seinen Beratern, ergänzt die Expertin des regierungsnahen Instituts. Noch bis zum 6. Juli ist Zeit für eine Verhandlungslösung, das ist Freitag in einer Woche. Dann sollen die 25-prozentigen US-Sonderzölle auf bestimmte chinesische Produkte greifen. Ab demselben Tag würde China auch Vergeltungszölle auf US-Produkte erheben. Der Sprecher des Handelsministeriums in Peking, Gao Feng, betont, einknicken werde China auf keinen Fall. Es ist sehr bedauerlich, dass die USA immer neue Maßnahmen vorlegen, die das Zeug haben, einen echten Handelskrieg auszulösen. China ist gezwungen, mit großer Stärke zu reagieren. In Verhandlungen schwingen die Amerikaner gerne den großen Knüppel, doch bei uns hilft ihnen das nichts. Solch irrationales Benehmen wird nicht helfen, das Problem zu lösen. Die chinesische Staats- und Parteiführung ist in einer Zwickmühle. Einerseits muss sie Stärke demonstrieren, in Richtung der USA, aber auch gegenüber der heimischen Bevölkerung. Andererseits hat China überhaupt kein Interesse daran, dass sich der derzeitige Handelskonflikt wirklich zu einem vollen Handelskrieg ausweitet. Unter anderem, weil China rein zahlenmäßig deutlich mehr zu verlieren hätte als die USA.
Exports to the US are more important to the Chinese economy.
China verkauft viel mehr Waren in die USA als umgekehrt. Deswegen sind die chinesischen Exporte in die USA auch wichtiger für die chinesische Wirtschaft als andersherum, analysiert Brad Setzer von der US-Denkfabrik Council on Foreign Relations. Im Fernsehsender Bloomberg verweist der Analyst allerdings auch auf die alternativen Möglichkeiten, die China hätte, um der US-Wirtschaft zu schaden. China hat viel größere Möglichkeiten als die USA, seine Währung abzuwerten und so als Werkzeug zu nutzen, um Druck auszuüben. Und amerikanische Firmen sind in China viel stärker vertreten als chinesische Firmen in den USA. China kann also deutlich stärker Druck ausüben auf US-Firmen als umgekehrt. Erst vergangenes Jahr führte China vor, wie einfach es ist, durch Druck auf einzelne Firmen der Wirtschaft eines ganzen Landes zu schaden. Und zwar ohne Zölle oder anderer offizieller handelspolitischer Werkzeuge. Aus Protest gegen den Plan der südkoreanischen Regierung, ein Raketenabwehrsystem zu stationieren, zettelte die Staats- und Parteiführung in Peking eine beispiellose Kampagne an gegen südkoreanische Firmen in China. Zum Beispiel gegen den Autokonzern Hyundai und das Handelsunternehmen Lotte. Die Umsätze der beiden betroffenen Firmen brachen ein. Das könnte ein Vorbild sein für ähnliche Aktionen gegen US-Firmen, vermutet Analyst Brad Setzer. So wie Chinas Wirtschaft gestrickt ist, gibt es viele informelle Knöpfe, die Chinas Führung drücken könnte. Sie könnte den US-Autohersteller GM zum Beispiel so behandeln wie damals Hyundai. Oder sie könnte der Kaffeefirma Starbucks Betriebslizenzen verweigern. Oder einfach eine Kampagne anzetteln nach dem Motto: Starbucks-Kaffee trinken, das ist unparteiisch. Patriotisch, stattdessen sollten Chinesen lieber Tee trinken,
sagt der Analyst Brad Setzer in einem Beitrag von Steffen Wurzel aus Shanghai. Angesichts der Zerstrittenheit in Flüchtlingsfragen steht das Überleben der EU auf dem Spiel. Vor allem in Afrika will Bundeskanzlerin Angela Merkel deshalb die Fluchtursachen bekämpfen. Dazu sind aber zunächst faire Handelsverträge zwischen Afrika und der EU notwendig, sagen Experten. Aus Brüssel berichtet Ralf Siener.
Für Angela Merkel steht in der Flüchtlingsfrage fest, die Sicherung der EU-Außengrenzen allein reicht nicht.
Wir brauchen eine konsequente Bekämpfung von Fluchtursachen.
Und zwar
durch einen neuen Pakt mit Afrika.
Um genau zu sein,
ein Marshallplan mit Afrika.
Doch ein milliardenschwerer Marshallplan für Afrika nutzt nur, wenn er zum Beispiel den westafrikanischen Ländern wie dem Senegal und Mauretanien den Aufbau einer effizienten Küstenwache ermöglicht. Denn die EU hat zwar ihre Fischereiverträge mit westafrikanischen Ländern überarbeitet, sie hat damit die Überfischung im Atlantik vor der westafrikanischen Küste durch europäische Trawler gestoppt und versucht, den Aufbau einer einheimischen Fischindustrie zu ermöglichen. Doch chinesische, südkoreanische und russische Trawler verschärfen weiterhin die Problematik der Überfischung entlang der Atlantikküste vor Westafrika. Ein Grund dafür, dass viele Fischer aus dem vergleichsweise demokratischen und stabilen Senegal in die EU fliehen. Vor diesem Hintergrund wäre es sinnvoll, wenn die Europäische Union nicht nur ihre eigenen Außengrenzen schützt, sondern Westafrika hilft, seine Küstengewässer zu schützen. Außerdem sind für die Bekämpfung der Fluchtursachen in Afrika faire Handelsverträge mit der EU eine Grundbedingung. Welche Chancen ein offener Marktzugang bietet, zeigt das Beispiel Tunesien. Der Export von Früchten, zum Beispiel von Oliven und Datteln, stieg allein in den ersten Monaten dieses Jahres gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 180%. Besonders stark zugenommen hat der tunesische Olivenölexport nach Italien. Zum ersten Mal ist Tunesien mit Datteln und Oliven in diesem Jahr auch in Belgien präsent. Außerdem will Tunesien mehr Solarstrom in die EU exportieren. Die Bundesrepublik wiederum liefert bereits solarthermische Kollektoren nach Tunis. Eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Ganz anders die Lage bei EU-Agrarexporten nach Afrika durch die Agrarsubventionen und durch Hightech. Verfahren in der europäischen Landwirtschaft haben Afrikas Bauern keine Chance, mit ihren einheimischen Produkten zu konkurrieren. Zum Beispiel gegen Exportzwiebeln aus den Niederlanden. Die sind nämlich trotz der weiten Containerreise nach Kamerun und trotz eines 30-prozentigen Zolls, den die Regierung in Yaoundé erhebt, immer noch preiswerter als die einheimischen Zwiebeln aus Kamerun. Im Klartext, Afrika muss konkurrenzfähiger werden. Der Kontinent muss massiv in Bildung investieren. Denn Bildung ist außerdem das beste Verhütungsmittel. Sonst geht der Bevölkerungszuwachs ungebrochen weiter und frisst alle Produktivitätsfortschritte in Afrika auf.
So viel von Ralf Siener. Drohnen sind als Spielzeug beliebt. Doch ihre wahren Trümpfe spielen die unbemannten Fluggeräte im professionellen Einsatz aus. Etwa im Sicherheitsbereich, in der Landwirtschaft oder auch für eilige medizinische Transporte. Die Schweiz sieht sich als Vorreiter in Sachen Drohnen. Auf einem Fachkongress in Zürich trafen sich jetzt Politiker, Forscher und Vertreter der Industrie, um über die Chancen und Herausforderungen der Technologie zu sprechen.
Ready and off it goes.
Großer Bahnhof für eine Innovation in der Drohnentechnologie. Auf einem Fachkongress an der Technischen Hochschule ETH Zürich präsentierte die Schweizer Flugsicherung Skyguide und ihre Partner eine Luftraummanagement-Plattform für Drohnen, genannt U-Space. U-Space soll einmal Millionen Drohnen den sicheren Zugang zum Himmel gewährleisten, erklärt Markus Fahner vom Schweizer Bundesamt für Zivilluftfahrt.
Es ist ein System, das zuerst eine Registrierung benötigt, der Drohne und der Drohnenpiloten und der Pilotinnen. Dann ist es ein Anmelden der Flüge, die dann sichtbar werden. Und das System hat verschiedene Quellen, wo die Informationen herkommen. Zum Beispiel vom Skyguide haben wir die Radardaten, die werden zusammengefügt. Und so haben Sie ein komplettes Bild, was eigentlich vor sich geht in einer Ebene, wo normalerweise keine Flugzeuge sind.
U-Space zeigt neben den Bewegungen von Flugzeugen und Hubschraubern auch die Routen aller ins System eingeloggten Drohnen an. In Ausnahmesituationen, etwa Polizei- oder Rettungseinsätzen, können bestimmte Zonen für den Drohnenverkehr gesperrt werden. Die Schweizer Entwicklung sei ein bislang einmaliges System, sagt Markus Fahner.
Wir sind die Ersten, die das nationenweit aufgebaut haben.
Generell sieht sich die Schweiz in einer Pionierrolle in Sachen unbemannte Fluggeräte, sowohl bei Forschung als auch Entwicklung. Mehr als 80 Unternehmen mit über 2500 Arbeitsplätzen sind im Drohnenbereich tätig. Das Alpenland gehöre tatsächlich zu den besonders aufgeschlossenen Ländern, meint auch Harrison Wolf vom Drohnenprojekt des Weltwirtschaftsforums, das den Kongress in Zürich mitorganisiert hat. Die Schweiz hat schon immer in Technologie investiert, von der Kuckucksuhr bis zur Drohne. Da sind sie zum wahren Vorreiter geworden. Und jetzt wollen sie der Welt durch eine Politik helfen, in der sie international führend sind. In der Tat unterstützt die Schweizer Regierung die Drohnentechnologie aktiv mit einer äußerst pragmatischen Regulierung. Darauf verweist Verkehrsministerin Doris Leuthardt.
Wir haben begonnen eigentlich kommerziell im letzten Jahr, dass man zwischen Spitälern in städtischem Gebiet Drohnenflüge bewilligt hat. Die transportieren zum Beispiel eine Laboranalyse. Das geht dann schneller, als wenn sie durch den Verkehr müssen. Dann gibt es Drohneneinsätze auch vor allem für Sicherheitsinspektionen, Staumauern, Dinge, wo es zu riskant wäre, einen Menschen für diese Sicherheitsaufgabe hinzuschicken. Und da können Drohnen natürlich auch unterstützen und uns Sicherheit bringen.
Die nun in Zürich vorgestellte U-Space-Plattform erhöhe die Sicherheit des Drohnenverkehrs und sorge damit für eine gesellschaftliche Akzeptanz der noch relativ neuen Technologie. Die Ministerin hofft, dass das System auch von anderen Ländern übernommen wird.
Ja, das wäre natürlich schön. Die EU-Kommission ist ja auch sehr interessiert. Wir haben die EASA, wo die Schweiz natürlich auch Mitglied ist. Und das sollte ja nicht zu bürokratisch und jedes Land macht es anders werden, sondern eigentlich könnte man, wenn man ein einfaches, funktionierendes System hat, könnte man das in ganz Europa anwenden und weshalb nicht auch international, weil Drohnen sind ja dann ein Produkt, das man nicht von Staat zu Staat anders entwickeln und regulieren sollte, sondern wie überhaupt Aviation soll das international sein.
Noch in diesem Jahr sollen die ersten Schweizer Regionen an U-Space angeschlossen sein. Ende 2019 soll das System dann wirklich landesweit operieren.
Dietrich Karl Meurer über die Schweiz als Drohnenpionier. Ein gängiges Klischee über griechischen Wein lautet: Rezina kommt in der 2-Liter-Flasche und ist ein Billigwein aus dem Stahltank. Aber griechische Winzer haben längst viel mehr zu bieten, als deutsche Weintrinker vermuten würden. Noch ist das Wissen über griechische Weinanbaugebiete und traditionelle griechische Rebsorten in Deutschland nicht so angekommen, wie sich das die griechischen Weinbauern wünschen. Bei einem deutsch-griechischen Expertentreffen auf mehreren Weingütern bei Thessaloniki haben sich Winzer, Händler und Weinbotschafter jetzt auf neue Wege eingeschworen. Michael Lehmann war dabei.
So richtig begonnen hat die griechisch-deutsche Weingeschichte ja mit Udo Jürgens in den 70er Jahren. Der Sänger hatte den griechischen Wein tief in der deutschen Seele verwurzelt. Aber in der deutschen Weinwirklichkeit damals waren vor allem billige Rezina-Flaschen unterwegs. Lange her, sagt Stelios Butaris.
Yes, we don't sell the 2-liter Imiglikos or the 2-liter Rezina, but we're selling some of the better indigenous autochthonen varieties.
Ja, meint Stelios Butaris, einer der sehr renommierten Weinmacher Nordgriechenlands, wir verkaufen längst nicht mehr diese 2-liter Imiglikos oder Rezina-Flaschen. Bei uns geht es jetzt auch um High-End-Weine, um sehr edle, trocken ausgebaute Tropfen. Butaris hat vor Jahren das berühmte Weingut seines Vaters übernommen, als der auf seine älteren Jahre Bürgermeister von Thessaloniki werden wollte. Mit dem großen Namen versucht der Sohn jetzt gemeinsam mit Winzerkollegen, die Weine Nordgriechenlands noch besser in der Welt bekannt zu machen. Wir sind auf dem kanadischen Markt oder in den USA und in Australien ganz gut vertreten mit unseren Weinen. Aber in Deutschland haben wir unser Angebot noch nicht so intensiv beworben. Da gibt es unsere Weine leider nur vor allem in den kleineren Tavernen oder in griechischen Feinkostläden. Also das ist unsere große Herausforderung. Wir hoffen, dass in Deutschland einiges passieren kann. Hiero Vassiliou heißt das Weingut östlich von Thessaloniki, in dessen Katakomben etwa 3000 verschiedene Korkenzieher hängen. Schön beleuchtet, hinter Glas. Ein sehenswertes privates Museum. Oberirdisch bis zum Horizont stehen leuchtend grüne Weinfelder. Ein Vorzeigefamilienbetrieb mit riesigen Tanks und auch schönen Fässern in den Kellern, die den Besuchern gerne gezeigt werden. Die Besucher sollen erfahren, welche Tradition die ganz alten griechischen Rebsorten haben, die es wirklich nur in Griechenland gibt, wie der Xinomavro. Stavros Tsourokidis, der deutsch-griechische Weinexperte, meint, wenn die griechischen Weinbauern sich auf diese heimische, jahrtausendalte Tradition konzentrieren, werden sie auch in Deutschland erfolgreicher sein.
Man kann ein Chardonnay von der ganzen Welt beziehen oder ein Cabernet Sauvignon aus Australien, aus Neuseeland, aber man hat ein Assyrtiko nur aus Santorini bekommen, beziehungsweise aus Griechenland, weil er hier halt nur wächst, oder ein Xinomavro, und den findet man nirgendwo anders auf der Welt.
Die nordgriechischen Weinproduzenten, die sich zu einer Union vereinigt haben, wollen gemeinsam noch stärker werden und setzen ein Stück weit auch auf den guten Namen ihres Präsidenten Stelios Boutaris.
We Greeks, we got together for the first time.
Zum ersten Mal machen wir da als Griechen gemeinsame Sache beim Weinvermarkten, schmunzelt Boutaris und spricht über einen strategischen Plan, der genau diese speziellen Sorten berühmter machen will. Sorten, die es eben nur in Griechenland gibt. Dass im Moment der griechische Wein qualitativ gut mithalten kann in der Welt, das bestätigt auch der zwischen Griechenland und Deutschland pendelnde Weinexperte Stavros Tsourokidis. Aber das Land werde, auch in Sachen Wein, viel besser aus der Krise kommen, wenn mehr gemeinsam passiert und nicht jeder für sich alleine kämpft.
Aus Thessaloniki war das Michael Lehmann. Und das war es auch mal wieder für heute in unserem Podcast. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich bin Klaus Ulrich. Tschüss und machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter dw.com/Wirtschaft.